Habemus Papam hieß es am 8. Mai auf dem Petersplatz. Wir haben einen Papst. Pro, das ja nicht katholisch ist, sondern überkonfessionell, titelte folgerichtig auf Latein Habent Papam. Sie haben einen Papst, die katholischen Brüder und Schwestern. Was ist aber von diesem neuen Papst Leo der 14. zu halten, wie er sich ja nennt? Es gibt einen, der ist sehr gut befreundet gewesen mit Leos Amtsvorgänger Franziskus, der vor kurzem gestorben ist. Er hat ihn oft getroffen, hat auch Bücher über ihn geschrieben. Und das ist Thomas Schirmacher. Ihn vorzustellen mit allen Titeln, da würde schon eine ganze Podcast-Folge von Glaube macht Politik wahrscheinlich nicht ausreichen, mit allen Titeln, die dazu so zugehören. Deswegen spare ich mir das mal und er kann vielleicht selber sagen, in welcher Funktion er eigentlich gestern bei dieser Amtseinführung dabei war. Erzbischof, Professor, Dr. Theol, Dr. Phil, Dr. Mult, Thomas, Paul Schirmacher. War gestern dabei, nämlich als Leo der 14. ins Amt eingeführt wurde. Und ich freue mich, dass er hier bei Glaube macht Politik bei uns im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Thomas Schirmacher.
Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ja, in welcher Funktion ich da war, das ist natürlich immer eine spannende Frage bei mir, weil ich Beziehung zu beiden Zweigen des Vatikan habe. Der Vatikan ist ja eine Kirche. Da habe ich offiziell meine eigene Denomination, eine theologisch-anglikanisch geprägte, aber nicht der anglikanischen Kirche unterstehenden weltweiten Kirche, die Communion of Evangelical Episcopal Churches, sehr stark in Indien und Lateinamerika. Da habe ich also meine offiziellen Credentials, die ich da einreichen muss. Ich bin ja nicht mehr Generalsekretär der weltweiten Allianz. Die waren für sich selbst vertreten. Ich bin aber gleichzeitig natürlich auch immer mit dem Vatikan als Staat im Gange. Und das ist ja der sogenannte Holy See, wie er dann auch bei der UN und so weiter. Und da bin ich natürlich immer für als Präsident der International Society of Human Rights, die da registriert und sehr. Und das war gestern natürlich auch wieder sehr schön zu sehen. Wenn man da auf die Bühne guckt, dann sitzen ja links die ganzen Kardinäle, die ihn gewählt haben, und daneben oder davor sogar noch die ganzen ökumenischen Vertreter, die orthodoxen Kirchen und alle Kirchen der Welt. Und rechts saßen die 150 Delegationen der Staaten.
Und auf welcher Seite warst du? Und wo saßt du?
Ich bin bei einem ökumenischen Vertreter.
Ah ja, okay. Wer Thomas Schumacher...
Also weil für die, um rechts zu sitzen, da musste dann ja einer der oder 50 diplomatischen Vertretungen haben, ja. Und das waren dann ja oft im Regelfall, hat man dann nur zwei. Und das war dann ja also immer, wenn zwei ja da oder arabische Könige. Und die haben dann immer zweiten Mann dabei, ja. Und das sind dann 300 Plätze und das war's, ja.
Ja. Wer Thomas Schirmacher kennt, ist ein Glücksgriff für Journalisten, weil es niemals einsilbige Antworten gibt, sondern meistens gibt man einfach ein Stichwort und dann kommt dann ein Vortrag zu dem Thema mit allen Unterpunkten, die man sich vorstellen kann. Und da kann man immer aus einem ganz reichen Antwortenfundus dann auch schöpfen. Ich glaube, das längste Interview, das ich jemals geführt habe in meinem Leben, war auch bei dir zu Hause. Das hat einen ganzen Arbeitstag eigentlich.
Du hast aber auch nicht aufgehört zu fragen.
Nee, aber das war ja auch interessant. Mal gucken, wie lange wir es heute aushalten. Nur für die Hörer, ich bin Nikolai Franz, ich bin Redaktionsleiter digital beim christlichen Medienmagazin Pro. Und wenn ich Thomas Schirmacher ab und zu mal unterbrechen sollte, dann ist das nicht aufgrund fehlender Kinderstube, sondern wenn ihr gerade am Joggen seid oder so, dass ihr dann nicht gleich die komplette Marathondistanz vielleicht laufen müsst, sondern dann auch irgendwann wieder nach Hause zu Hause ankommen könnt. Ne? Ja. Genau, habe ich mir schon gedacht.
Ich bin so ein Typ, der, wenn andere reden, denke ich immer, wann kommt der endlich zum Ende? Und wenn ich selber rede, dann
denke ich, endlich kann ich auch mal reden. Dann formuliere ich wenigstens die Fragen knapp. Wie hast du die Amtseinführung von Leo dem 14. denn erlebt?
Ja gut, das hat natürlich jetzt schon sehr viel mit unserem Thema zu tun. Also mal ganz kurz vorneweg, die katholische Kirche ist natürlich immer für eine Überraschung gut. Alle, die dachten, sie wüssten eigentlich nicht mal da selber, sie wüssten gut Bescheid, was passiert, ist überrascht worden. Ja. Was damit zu tun hatte, dass sie erstmals in diesem Maße vorher die Kardinäle sich mehrere Tage offiziell getroffen und ausgetauscht haben. Die kennen sich ja alle überhaupt nicht. ja. Und dabei sich eben schon rauskristallisiert hat, wer da in Frage kommt, kann man im Nachhinein sagen. Und mit diesen superschnellen 4 Wahlgängen war klar, die haben sich von vornherein auf einen Kandidaten eingeschossen. Und deswegen ist Leo kein Kompromisskandidat. Das wäre dann im 8. Wahlgang vielleicht gekommen, ja. Und er ist auch kein Verlegenheitskandidat. Das hat die katholische Kirche oft gemacht. Einen, der, wenn man Glück hat, noch 5 Jahre macht. Und da kann man sich in Ruhe überlegen, sondern mit 69 einer der jüngsten, der hier gewählt worden ist. Und der kann natürlich schlapp, wenn denn Gott ihm das Leben schenkt, ein Vierteljahrhundert Papst bleiben. So, wer sowas wie gestern nochmal erleben will, der muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen warten, ja. Und so viel also nur vorneweg. Es ist kein Kompromisskandidat. Es ist die Zukunft der katholischen Kirche. Oder er ist angesiedelt irgendwo zwischen Franziskus und Benedikt. Was heißt das?
Meinst du theologisch,
also
oder?
In jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht. Also man kann das schön sehen. Er hat viele der Insignien des Papstes, die er gestern bekommen hat, getragen, aber nicht die berühmten roten Schuhe. Ja, also Franziskus hat ja oft spontan entschieden, nee, das will ich jetzt nicht und so weiter und oder eben lebenslang war sein altes Kreuz weitergetragen und so weiter. Ja, das hat er nicht gemacht, aber die roten Schuhe hat er nicht wieder zurückgeholt. Ja. Und das ist eigentlich symptomatisch, auch inhaltlich. Er ist ganz eindeutig, Papst Franziskus hat ja in seiner ganzen Zeit sehr stark theologisch angefangen mit Enzykliken über Evangelisation und solche Themen und hat geendet sehr, ich meine das jetzt mal gar nicht kritisch, politisch korrekt, für alle Menschen guten Willens. Also zum Schluss hat er sich ja eigentlich an die Menschheit gewandt.
Wer das nachlesen möchte, der findet einen hervorragenden Nachruf von Thomas Schirmacher auf unserer Website. Das verlinken wir dann in den Shownotes.
Ja, und da ist es nun ganz eindeutig, dass Papst Leo diese Seite aufgreift. Das heißt, während optisch gesehen das alles ganz christlich und kirchlich und sowas war, die ganze Zeremonie und die Messe und so weiter, war, was er inhaltlich gesagt hat oder was passierte, eigentlich wirklich mehr ein Aufruf an die Menschheit zum Frieden, zur sozialen Gerechtigkeit, die ganzen großen Themen von Papst Franziskus. Deswegen ja auch der Name, sein Vorgänger als Leo der 13. war, hat die erste große war eigentlich der Erfinder der Soziallehre der katholischen Kirche insofern, als er das zum Wesen der Kirche ansetzt, hat es vorher natürlich gegeben und Nichtpäpste in der katholischen Kirche hatten viel davon geredet, aber er war derjenige, der das zum Bestandteil des Dogmas gemacht hat, ja. Und das greift er jetzt voll auf. Und das ist natürlich sehr stark Franziskus. Andererseits ist eben ganz auffällig, konnte man auch den ganzen Tag wieder sehen. Er ist wieder brav im Sinne, der Vatikan hat ja alte Traditionen, aber natürlich auch eine super Organisation. Mhm. Also so einen Tag, dass niemand sonst kann sowas organisieren, ja. 200.000 Besucher, 150.000 Staaten, das ist ja unglaublich, was da für eine Maschinerie hintersteckt, sowas zu organisieren. Die älteste Organisation, die größte Organisation der Welt, ja. Und hat da also eine Show abgeliefert. Das ist wirklich unglaublich, ob man Christ ist oder nicht, ja. Und er hat alles genauso mitgemacht. Einfach nach Lehrbuch. Er ist auch vorher durch die Menge gefahren. Der Gedanke, dass er da mal aussteigt und jemand die Hand schüttelt. Oder wie Franziskus, ich habe es mehrfach erlebt, dem Leibwächtern davonläuft, ja, den ganzen Ablauf durcheinander bricht, oft stundenlang irgendwas macht und alle mussten. Also das ist jetzt völlig undenkbar. Da ist er ganz auf der Seite von Benedikt, der ja auch sehr korrekt das gemacht hat, was in der Vatikan bei solchen Dingen vor und Organisationen leicht gemacht hat, ja. Und das Spannende ist natürlich jetzt, dass, ich nehme ein Beispiel dafür. Leo hat seine Promotion im kanonischen Recht gemacht. Das ist so irgendwie die innere Säule der katholischen Kirche, ja, das Kirchenrecht, das alles festlegt, ja. Papst Franziskus musste natürlich auch solche Festlegungen machen, aber hat das nie so richtig ernst genommen und sich nie mit Kanonikern abgesprochen, die natürlich im Vatikan im Dutzend rumspringen, ja. Und dass das Allerbeste war, dass er mal einem Kanoniker, der sagte, aber das ist doch von Ihnen nie festgelegt worden, hat er das auf eine Serviette geschrieben und gesagt, so, hiermit ist das, hat der Papst verfügt, ja. Also, und jetzt wird ein Doktor des kanonischen Rechts, der darin gar nicht in Theologie, sondern im Recht, der wird Papst. Also damit wird Schluss sein, dass das kanonische Recht so ein bisschen, und jetzt mal für die Protestanten wird das so viele Vor- wie Nachteile haben. Ja, die Vorteile
vielleicht,
von der
bevor wir dazu kommen, würde ich dich gerne nochmal zur Amtseinführung an sich fragen. Wie war denn so die Atmosphäre da vor Ort? Es ist ja ein Unterschied, ob man das jetzt am Fernsehen verfolgt oder in der Berichterstattung oder ob man wirklich dann dabei ist. Hattest du den Eindruck, da die Welt wartet auf diesen Papst? Und was waren so die, in deinen Gesprächen, die du vor Ort geführt hast, was sind so die Erwartungen jetzt an ihn auch?
Also es ist natürlich so, das Ganze fühlt sich wie ein, also es fühlte sich wie ein gewaltiger Aufbruch an, ja. Also alle waren irgendwie der Meinung, jetzt kommt also so der ganze Sprung nach vorne. Und bei Franziskus, der hat ja sehr, sehr viele Erwartungen erweckt, die er dann nicht erfüllen konnte. Nicht zuletzt rund um das ganze Thema Sexualität, aber auch viele andere Sachen, ja. Und das wird Leo sicher alles ruhiger angehen. Aber es wird spannend werden, weil er prinzipiell theologisch in der Linie von Franziskus und nicht von Benedikt ist. Ja.
Und die Erwartungen, die jetzt an ihn herangetragen werden, sind das von beiden Seiten, also von konservativer und liberaler Seite?
Ja. Also die Erwartung für die katholische Kirche, ich sage das mal so plump, als Protestant darf ich das ja mal, ja. Mhm. Die katholische Kirche hat über all den verschiedenen Sachen ein aller oberstes Dogma, nämlich dass die Einheit nie gefährdet werden darf. Ja, und man muss das ja nüchtern sehen, wenn die katholische Kirche sich jetzt in rechts und links spalten würde, um es mal plump zu sagen, gäbe es die katholische Kirche nicht mehr. Ja. 1,4 Milliarden Mitglieder, wenn ich die halbiere, dann habe ich zwei große Kirchen und das war's, ja. So. Und das ist also einmal die ganz große Hoffnung, dass jemand, der jetzt nicht so vorprescht und so weiter, dass es dem gelingt, das irgendwie zusammenzuhalten. Und der Preis dafür, würde ich mal sagen, ist eben, dass es momentan so aussieht, als wenn es weniger theologisch zugeht, sondern dieser Papst ganz selbstbewusst die Rolle als moralischer, ich weiß nicht, Führer der Welt übernimmt. Das war in seinen Reden, das ist auch bei allem, was jetzt ist ja nur schon ein bisschen im Amt und derweil sind ja schon über 60 Reden und alles Mögliche veröffentlicht worden. Ja, und da kommt das sehr stark rüber. Und das ist natürlich etwas, was also die nicht-christlichen religiösen Führer, was die sich erhoffen, das war also zu greifen, die große Hoffnung natürlich auch von jüdischer Seite, die da also einen eigenen ganzen Block gebildet haben, der rechts von uns saß. Und da sind also schon enorme Hoffnungen, inwieweit er das durchhalten kann, wenn es dann an das kleine Druckte geht, Synodalität, Sexualität und diese Sachen, die wird er ja alle irgendwie sexueller Missbrauch durch Priester und so weiter, das wird man dann mal abwarten müssen. Aber die Marschrichtung ist ganz eindeutig. Und das hat natürlich so viel Plus, wie es Minus hat im Umgang. Also etwa auch für die Protestanten bedeutet natürlich mehr Menschenrechte, mehr moralische Stimme, dass es mit den Protestanten einfacher wird, weil wir uns da oft einig sind. Ja, es hat natürlich auch den Nachteil, dass in der theologischen Frage, wenn das kanonisches Recht mehr eine Rolle spielt und der Theologie sich nicht so viel bewegt, das einfach nicht so interessant ist für uns, sich scheinbar gar nichts bewegt, ja.
Auf mich.
Aber das war, also ich würde sagen, der Aufbruch war enorm und das ist ja das, entschuldige mich, dass du sagst, das Irre. Wenn man da ist, auch sich die Menge anguckt, ich bin also da einmal quer da durch die Menge gewartet und habe wildfremde Leute angesprochen. Das sind ja ganz viele, sind ja gar keine Katholiken oder sind Katholiken, denen normalerweise, was die katholische Kirche sagt, für ihr Alltagsleben vollkommen wurscht ist. Und trotzdem ist dieses Gefühl da, also jetzt haben wir ein neues Weltgewissen geboren, ja. wie man das durchsetzen will beim Ukraine-Russland-Verhältnis im Heiligen Land, das wird natürlich so spannend bleiben, weil was sagt da das Weltgewissen, außer seid nett zueinander, ja.
Ja, da kann man als Protestant auch manchmal ein bisschen neidisch werden auf die Katholiken, dass sie eben diese eine Stimme haben, die mit großer Macht ausgestattet ist, um auch in die Politik reinzuwirken. Deswegen ist dieses Gespräch auch so passend für unseren Podcast-Titel Glaube macht Politik. Und Glaube macht eben manchmal auch Politik. Und ich hatte den Eindruck, dass Leo mit seiner jetzigen, Leo der 14., mit seiner Rolle nicht direkt überfordert war, finde ich. Also er wirkt sehr gefestigt und die Rolle, die er jetzt spielen will, die scheint er auch verinnerlicht zu haben und auch so irgendwie so einen Fahrplan innerlich zu haben. Das ist zumindest das, was ich so von ihm mitgenommen habe. Er hat sich auch gleich in ganz zentralen Fragen positioniert, wo es diese Erwartungen gibt gegen Abtreibung, gegen die Ehe für Homosexuelle, beziehungsweise hat die Ehe als Definition zwischen einer, als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau bestätigt, wie es ja katholische Lehre ist. Aber auf der anderen Seite eben auch ein großes Herz für Flüchtlinge und Einsatz gegen Armut und für soziale Gerechtigkeit schon mal klar gemacht. Ist es das, was man von diesem Papst erwarten muss, politisch für sein Pontifikat? Das einmal. Und wenn man das jetzt einsortiert, er als US-Amerikaner, ist er dann vielleicht auch jemand, der gerade die gespaltene USA vielleicht auch ein bisschen zusammenführen kann, indem er von beiden Seiten, also von dieser MAGA-Seite einerseits, die ja die Republikanische Partei dominiert, und aber auch die Demokraten mit sozialem Gewissen andererseits, dass man, also er die vielleicht ein bisschen mehr zusammenführen kann? Oder wie würdest du es einschätzen?
Also die Beschreibung ist natürlich schon irgendwo richtig und da bin ich wieder bei der Mischung aus Benedikt und Franziskus, ja. Politisch, wenn man mal diese plumpe Einteilung nimmt, Benedikt war ja nun ganz eindeutig eng mit den Republikanern verbandelt, hat privat den Präsident Bush, den Älteren, ja,
Bischof Bush
privat zum Geburtstag besucht, also nicht auf einer Staatsreise nach USA, sondern privat zu dessen Geburtstag, also das war wirklich super eng verbandelt, ja. Und Franziskus hat ja von der ersten Stunde an genau das Gegenteil rübergebracht, ja. Und als er in den USA war, hat er ja nur also den Republikanern in einer Form die kalte Schulter gezeigt. Das hätte man von einem Papst, hat auch nie in irgendeinem anderen Land gemacht, ja, dass er die gewählte Regierung mehr oder weniger ignoriert hat, ja. Und wenn man das natürlich nimmt, dann ist überhaupt gar keine Frage, dann steht der neue Papst auf der Seite von Franziskus, ja. Und
wobei man muss ja, aber jetzt haben wir ja dann auch quasi Bush mit Trump verglichen. Das ist ja die Frage, ob Benedikt dann Donald Trump auch so privat besucht hätte, oder?
Also ich würde sagen, auch aus der Vorgeschichte, Papst Franziskus war ja antirepublikanisch, um das mal so zu sagen, schon lange bevor er Papst wurde, ja. Er wird ja im Prinzip, das war ja, was Benedikt gegen ihn hatte, der lateinamerikanischen Befreiungstheologie zugeordnet, ja. Und wenn man seine Kritik des Kapitalismus liest, dann ist das natürlich keine Kritik der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie verstehen würden, sondern des US-Kapitalismus, ja. Ganz, ganz unmittelbar. Und das ist beim neuen Papst nicht anders. Und die Reaktionen in Amerika zeigen das ja auch. Also die Benz war jetzt da, der ist ja nur auch selber Katholik. Also, aber ansonsten ist man da also empört. Die ganze MAGA-Fraktion ist also absolut hell entsetzt, und verbreitet schon üble Sachen da. Und das ist, was ich meinte, mit die katholische Kirche ist immer für eine Überraschung gut. In dieser Situation jetzt ausgerechnet einen Amerikaner zum Papst zu wählen, der aber weder theologisch noch politisch mit der gegenwärtigen, mit der Linie, die die USA im Moment fährt, übereinstimmt, ja. Das ist also schon ein Grundstück, ja.
Du bist
also
ein Kenner der katholischen Kirche, aber.
Zürcher Zeitung hat getitelt, dass der katholischen Kirche gelungen ist, dafür zu sorgen, dass es jetzt einen Amerikaner gibt, der auf gewisse Weise mächtiger als Trump ist. Ja.
Ah ja. Ja, du bist ja ein Kenner der katholischen Kirche, durchaus. Man kann vielleicht nicht alle Kardinäle kennen, aber einerseits Überraschung, andererseits vier Wahlgänge, was auf eine zu hohe Einigkeit schließen lässt. War es für dich auch eine Überraschung oder hattest du diesen Mann irgendwie auf dem Schirm vorher?
Also ich hatte ihn nicht auf dem Schirm, aber ganz ähnliche Kandidaten. Ja, also es ist ja nur so, dass über zwei Drittel der Kardinäle waren von Franziskus gewählt worden, zu Kardinälen gemacht worden. Und die waren natürlich alle seine Marschrichtung. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass die also praktisch einen konservativen Schwenk zurück zu Johannes Paul II. Und Benedikt machen, das war schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Andererseits hat natürlich die konservative Fraktion auch immer noch sehr viel Einfluss. Und es gab natürlich Themen, wo etwa die afrikanischen Kardinäle ganz überkreuzt mit Franziskus waren, obwohl er sie berufen hat. Und man muss allerdings dazu sagen, Papst Leo XIV. War natürlich seit 2023 Chef des Dikasteriums für die Bischofsberufungen. Ja, das heißt, er hat mit Franziskus zusammen alle neueren Bischofsberufungen durchgeführt. Und das schließt ja die Kardinalsberufung mit ein. Der Titel heißt zwar nicht so, aber jetzt bei der Suche, welche Bischöfe kommen denn dann als Kardinäle in Frage, da war er natürlich, wenn auch nur kurze Zeit, aber die entscheidende Figur und damit intern auch unter den Kardinälen natürlich einen der bekanntesten. Ja, dann hat er eine Rede gehalten in den Kardinalstreffen. Da konnte sich ja jeder vorstellen. Das würde ich schon fast eine Antrittsrede oder eine Vorschlagsrede nennen. Die war inhaltlich gut durchdacht und ist exakt, was er jetzt auch liefert. Ja. Und da ich gehe davon aus, dass das sowohl personell eigentlich vorher schon weitgehend entschieden war, als auch im Konklave selber von Anfang an darauf hinauslief. In spätestens ein paar Wochen werden wir das auch wissen. Offiziell darf niemand was erzählen, aber de facto kommt es ja dann gerade bei vier Wahlgängen gibt es ja nicht so viel zu verraten, wie die in etwa gelaufen sind. Und ich gehe mal davon aus, dass bei dieser super kurzen Geschichte da überhaupt kein nennenswerter Gegenkandidat war. Ja, also formal als Chef der Bischofs des Dikasteriums, inhaltlich, in dem er war, war er auf der Liste der Kandidaten drauf. Aber alle haben gesagt, ich habe nochmal nachgelesen, rückwärts, was da auch bei mir so in den Notizen und so, alle haben gesagt, ein Amerikaner in der gegenwärtigen Situation in Amerika wird die katholische Kirche nicht so dumm sein und einen Amerikaner zu wählen, der ihm praktisch das ganze amerikanische Chaos, das es im Moment gibt, ins Haus holt. Und genau das haben sie gemacht, ja.
Papst Leo war ja vorher als Dr. Prevost auf Twitter auch aktiv. Ich habe mir dann direkt, als er gewählt wurde, direkt mal sein Profil angeschaut. Mittlerweile ist es gelöscht, der Account, logischerweise, damit man jetzt auch voll und ganz sich auf Pontifex beziehen kann, was ja das Handle ist für den Papst. Gibt es dann auch als Deutsch, auf Deutsch, pontifex-de und so weiter. Und er hat sogar einen Lateinischen, glaube ich, anlegen lassen.
Ja.
Und das sind ja interessante Signale, die da so gesendet werden. Und ich habe mir mal seinen privaten Account damals angeschaut und da war einer der letzten Retweets auch zum synodalen Weg, also so eine Unterstützung auch des synodalen Wegs, was ja so ein Traum ist der deutschen Katholiken, wo Papst Franziskus damals ja noch gesagt hat, er hat das zwar so mitgemacht, aber er hat ja dann, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dann gesagt, es gibt doch schon eine evangelische Kirche in Deutschland, der kann man sich doch anschließen, aber wir sind halt katholisch, bei uns läuft das alles ein bisschen anders. Und synodal ja in dem Sinne, dass es doch so ein bisschen mehr Basisdemokratie gibt und nicht mehr alles von oben herab entschieden wird. Und bisher gab es ja so auch in Bezug auf Weltkirche sein und so dann eher dann Enttäuschung aus deutscher Sicht. Wie würdest du das einschätzen? Ist dieser neue Papst ein Synodaler oder ganz im Gegenteil?
Also Das ist ein sehr schönes Beispiel, was ich vorhin andeutete mit den Protestanten, dass die ganze Situation so viel Hoffnungen wie, also Chancen darauf hat, auf eine gute Zusammenarbeit wie, so, warum bei Synodal? Da ist genau dasselbe. Auf der einen Seite ist er prinzipiell wie sein Vorgänger dafür. Ja. Und ehrlich gesagt gehört da ja auch nicht so wahnsinnig viel dazu. Es ist ja nichts, was also jetzt einmal aus der Sicht der Kirchengeschichte neu erfunden werden muss. Diese ganze, die Synodalität, aber auch dieses ganze von unten nach oben wählen und überlegen und so, das ist immer schon christlich gewesen. Ein Stück weit haben die Kirchen das ja erfunden. Ich meine jetzt einfach die Prozedere und auch in der politischen Geschichte ist das insbesondere natürlich in der Reformationszeit von den Kirchen so Stück für Stück in die Politik rübergeschoben worden, dass man Obere eben auch wählen kann. Ja. Und da ist er ganz eindeutig auf dem Weg der Synodalität, wobei ich nicht bei ihm rechne, was es bei Franziskus eben gab mit sehr vielen privaten Äußerungen, die er dann im Flieger einem Journalisten gegeben hat und so weiter, dass es da eine Menge Hü und Hott gibt. Ja, dass man einen Tag Riesenhoffnung weckt und am nächsten Tag jemand nach Rom zitiert und gesagt, so aber nicht. Er ist Kanoniker. Ich gehe davon aus, er wird diesen synodalen Weg sehr befürworten und weiter unterstützen, wird aber kein Getöse machen, sondern Vorgaben, kanonische, rechtliche Vorgaben, was man denn darf und was man nicht darf. Hintenrum ist der falsche, also nicht öffentlich weitergeben. Er wird also nicht erwarten, dass irgendwas läuft, um dann von Rom mit Getöse zu erklären, so weit dürfte er nicht gehen. Aber ich gehe davon aus, er wird schon auf dem kleinen Dienstweg in Deutschland, diese das über den Nuntius vermitteln. Also so weit könnt ihr gehen und so weit nicht. Wie die Kirche darauf reagiert, wird man sehen, wie gesagt, es ist Chance und Hindernis. Ja, es wird für die, ich würde mal sagen, also auf der Ebene der Bischöfe wird das was sein, womit die sehr gut umgehen können. Auf der Ebene der Basis, die jetzt nun ganz große Hoffnungen darin gehabt haben, nicht nur, dass es den synodalen Weg gibt, sondern die Synode dann alle möglichen Veränderungen beschließen kann, auch ohne, dass Rom das zustimmt, dass Pfarrer heiraten dürfen oder Priester heiraten dürfen oder im Bereich Sexualität oder wie auch immer, die werden wahrscheinlich enttäuscht werden, werden aber auch weniger so Sachen bekommen, wo sie sich so richtig empören können. Ja? Denn dass die Bischöfe dann nach Rom zitiert wurden und dann nicht der Papst, sondern Kurienkardinäle erklärt haben, so nicht, war natürlich dann auch wieder so öffentlich, so für die Journalisten greifbar. Das hat natürlich dann auch unmittelbar den Protest herausgefordert. Ich gehe mal aus, das wird so einfach jetzt nicht mehr geben, sondern wenn er Schranken auferlegt der Synodalität, wird die Öffentlichkeit davon erstmal nichts erfahren.
Das ist jetzt einmal das theologische ein bisschen angerissen, wenn auch noch nicht im Detail. Aber wenn man jetzt auf das Politische geht, wird Leo ein politischer Papst sein? Wie würdest du das einschätzen? In dem Sinne auch, er hat ja am Tag seiner Amtseinführung auch schon den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky empfangen, hat auch schon was zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesagt, macht meiner Einschätzung deutlicher als das Franziskus bisher getan hat.
Keine Frage.
Und Franziskus hat sich ja aber trotzdem auch als friedensbewegter Mensch im positiven Sinne, soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, aber wirklich als Mensch, der für Frieden einstehen will, sich ja auch mehrfach angeboten, nach Moskau zu reisen und mit Putin zu sprechen, oder wollte das eigentlich. Putin hat ihm aber keinen Termin gegeben, was ja auch irgendwie demütigend ist. Danach ist aber auch nicht mehr so wirklich was passiert, was die Öffentlichkeit zumindest wahrnehmen konnte. Wie schätzt du das ein im Sinne von Krieg und Frieden? Die Rolle von Papst Leo. Wird er dieses Weltgewissen sein und wird er dann auch auf Russland einwirken können? Denn Russland ist ja nicht katholisch geprägt, die gibt zwar auch die katholische Kirche, aber der Machtfaktor russisch-orthodoxe Kirche ist ja eine Bank für Putin.
Ja. Also es ist natürlich jetzt zu früh, ich bin ja kein Prophet, ja, zu sagen, was da noch alles kommen wird. Aber sowohl wie über das, was man von ihm vorher weiß, was er jetzt schon so gemacht hat, und die Einschätzung von Insidern, mit denen ich natürlich schon geredet habe, der Vatikan ist ja schon wieder voll, die Maschinerie läuft voll. Die alle Ämter sind vorläufig bestätigt. Wenn der Papst wird, hat ja keiner mehr irgendein Amt. Und die werden alle neu ernannt. Aber der Papst hat halt erstmal, was nicht unüblich ist, alle erstmal vorläufig im Amt bestätigt. Keiner weiß, wer da gehen muss, aber die Maschinerie läuft. Und da erfährt man natürlich auch eine Menge. Und da denke ich, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Er wird deutlicher, aber weniger laut reden. Wie
Ja.
jetzt beim Ukraine-Krieg. Da hat er ja sehr früh seine Position klar gemacht, aber nicht mit Riesengetöse. Also eigentlich mehr beiläufig im Rahmen eines ganz anderen Themas, zwar Krieg und Frieden, ja. Aber in Russland wird man da nicht begeistert von gewesen sein, ja. Und Papst Franziskus war halt bereit für die Möglichkeit einer Vermittlungsrolle dann auch sich sehr vage auszudrücken oder sehr blumig allgemein für Frieden. Und das hat der neue Papst schon jetzt mehrfach in wenigen Minuten, man muss schon sagen, zerrissen, aber eben nicht auf die Art und Weise, dass er Mordsgetöse gemacht hat. Und nicht so, dass jetzt Russland, wenn die doch Gespräche führen wollten, ja, und natürlich spielt die russisch-orthodoxe Kirche eine sehr große Rolle. Und damit natürlich auch andere Kirchen. Ja, also ich bin da auch mit, ich habe ja bis zur letzten Sekunde als Generalsekretär da auch meine Kontakte gehabt und mit der russisch-orthodoxen Kirche zu tun gehabt. Und ohne diese Kontakte wird natürlich da sich auch nichts grundlegend verändern können. Ja, aber wie gesagt, es ist für jemanden, der zuhört, kann der nicht sagen, wie bei Papst Franziskus, fragte man sich dann manchmal, was will er denn jetzt eigentlich sagen? Das ist nicht so. Aber er hat jetzt schon klar gemacht, er wird ein politischer Papst sein. Wobei ich sagen muss, politisch geht natürlich Hand in Hand mit diesem, was ich Weltgewissen genannt habe, also mit der Entscheidung, viel mehr als das früher noch üblich war, Menschen guten Willens anzusprechen. Was vor Papst Johannes Paul II. So und so fast überhaupt nicht vorkam. Da hat der Papst immer seine Brüder und Schwestern. Und in den letzten Enzyklika und so weiter von Papst Franziskus hat er ja schon direkt die Welt öffentlich direkt adressiert und gar nicht mehr die Christen. Ja. Und das, finde ich, ist jetzt schon greifbar. Das macht er weiter. Und das macht ihn natürlich selbst dann politisch, wenn er sich zu keiner speziellen politischen Frage äußert. Ja, weil er moralische Vorgaben, das klingt dann natürlich, wenn er jetzt so viel von Frieden redet, ein bisschen so wie bei einer Miss World-Wahl. Und was ist Ihr größter Wunsch? Der Weltfrieden? Ja, das klingt so ein bisschen wie, ja. Aber das macht es natürlich sehr, trotzdem sehr politisch, ja. Weil da jemand ist, der praktisch jeden, der Krieg führt, moralisch unter Anklage stellt, ja.
Wir nähern uns jetzt ganz langsam in kleinen Schritten mal den Evangelikalen, aber noch nicht so richtig, weil da für die stehst du ja, auch als ehemaliger Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz, aber auch in ganz vielen anderen Ämtern, die man auf Thomas Schirmachers Webseite nachlesen kann. Aber mal einen Blick nach Amerika auch oder noch mal ganz kurz zurück auch zu in Verbindung zu Johannes Paul II., den du eben genannt hast. Der hat ja eine ganz große Rolle politisch auch gespielt und tatsächlich ja als dieses im Sinne von einem Weltgewissen. Auch in Polen, seinem Heimatland, hat er ja maßgeblich dazu beigetragen, dass es politische Veränderungen gab. Er hat die Gewerkschaft Solidarność moralisch und geistlich ja auch unterstützt und hat sich jetzt zwar nie so richtig offen gegen das Regime dann gestellt, aber ich glaube, heute würden viele Polen sagen, wir würden heute nicht da stehen, wo wir stehen, ohne Papst Johannes Paul II. Könnte Leo vielleicht eine ähnliche Rolle spielen, wenn es darum geht, den Katholiken weltweit ins Gewissen zu reden und sie vielleicht so vom Herzen her ausgehend zu mobilisieren und auch mal nachzudenken, wollt ihr euch wirklich gemein machen, ihr amerikanischen Katholiken zum Beispiel, mit einem Präsidenten, der alles andere als das vertritt, mit seinem Lebensstil, mit dem, was er so sagt, mit manchem, was er handelt, dann auch nicht, aber ja, was der katholischen Kirche eben nicht entspricht und der katholischen Lehre. auch in anderen Teilen der Welt sehen wir ja so ein Kippen dahin, dass Christen, auch Evangelikale, aber auch viele Katholiken, eben auf die Schiene des Rechtspopulismus gleiten. Die Gründe dafür können ja vielfältig sein, aber wie würdest du jetzt seine Rolle da einschätzen? Was hat er da für einen Einfluss?
Also, um es ganz kurz zu beantworten, würde ich sagen, keinen. Ja. Also, Punkt eins, er ist natürlich nie innerhalb Amerika. Er ist amerikanischer Staatsbürger, ja. Aber er hat nie irgendeine Rolle innerhalb von Amerika gespielt. Er hat dann nie ein Amt gehabt oder Connections oder ich weiß nicht was, ja. Ist für die amerikanische Bischofskonferenz, dann soll ich mal sagen, Außenseiter, ja. Er ist in Peru aktiv gewesen. Er ist dann als Chef der Augustiner natürlich um die Welt gesaust, hat viele, viele Länder kennengelernt, ja. Aber das Unamerikanischste an ihm finde ich, dass er 5 europäische Sprachen spricht, ja. Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, was habe ich jetzt vergessen?
Deutsch.
Das ist die sechste.
Ja.
Doch, er kann sich darin lesen und unterhalten.
Ja. Als Theologe sollte man auch Deutsch können, ne?
Ja, so. Er hat jetzt die 5. vergessen, alle wichtigen europäischen Sprachen. Und dass er Deutsch am schlechtesten kann, hängt damit zusammen, dass wir in der Reihenfolge dieser europäischen Sprachen eben auch nur die 6 wichtigste sind, ja. Aber wie gesagt, er kann sich auf Deutsch langsam unterhalten und er liest Deutsch. Er liest deutsche Bücher, ja. Und das ist natürlich für einen Amerikaner absolut ungewöhnlich. Das ist ein Kosmopolit. Er hat ja zu dem, was viel zu kurz kommt, er hat ja einen peruanischen Pass. Und die Peruaner haben ihn jetzt auch bei der Amtsanführung, die Regierung, die Leute, die da unten waren, die haben ihn natürlich mordsviel unterstützt und empfinden ihn als einen peruanischen Papst. Obwohl natürlich die Amerikaner eigentlich viel mehr sind und viel mehr Geld haben, mal eben nach Rom zu fliegen, um ein Fähnchen hochzuhalten, ja. Also das ist das eine. Und das zweite, glaube ich, dass die Papst Johannes Paul II., ich will jetzt hier nicht über die Päpste da so urteilen, als wäre ich Gott und wir wären im jüngsten Gericht, ja. Aber Papst Johannes Paul II. Hat das natürlich in einer Zeit gemacht, wo die katholische Kirche, um es plump zu sagen, noch felsenfest rechts verankert war, ja. Und was er tat, war aufs Engste verknüpft mit Antikommunismus. Was immer man jetzt im Einzelnen dazu sagen will, ja, das ist der große, und das war bei Benedikt natürlich noch genauso. Ja, da stand die katholische Kirche traditionell, wie übrigens die meisten Weltreligionen, ja, waren mit eher konservativen rechten Regierungen verbandelt. Das hat Franziskus auf den Kopf gestellt. Und deswegen ist seine Kritik in ähnlichen Fragen, hat die eben viel mehr eine soziale Komponente. Das hat das ja bei Johannes Paul II. Nicht gesagt. Er hat ja nicht vor allen Dingen gesagt, die Arbeiter in Polen werden schlecht bezahlt oder irgendwie sowas. Ja, das hat Franziskus auf den Kopf gestellt und mit einer sehr starken kapitalismuskritischen Note verbunden, was dann definitiv von ihm gibt es keine einzige antikommunistische Aussage, um es mal so zu formulieren. Und da ist die Position von Leo, denke ich, auch schon nach ein paar Tagen ziemlich, nicht unerwartet, ziemlich eindeutig. Er repräsentiert da wie Franziskus die lateinamerikanische Sicht auf Amerika. Und ich glaube nicht in Amerika. Ich sollte eine Sache sagen, weil du hast jetzt eigentlich nach dem Evangelikalen und den Katholiken gefragt. Bei uns wird natürlich der Eindruck erweckt, als wäre die evangelikale und die katholische Unterstützung in Amerika 2 völlig getrennte Paar Schuhe. Das ist natürlich Unsinn. Die Evangelikalen sind ja einfach die Protestanten, die zur Kirche gehen, wenn man es mal ganz banal nennt. Ja, so. Und da ist ja nur bekannt, 80% oder wie viel haben Trump gefällt. Fragt man bei den Katholiken, wer in die Kirche geht, ja, ist das dieselbe Zahl. Die aktiven Katholiken haben mit 80%, und das schließt immerhin die katholische Bischofskonferenz mit ein, Trump unterstützt. Ja, jetzt sagt man, bei der Zahl der Katholiken zählt man alle Katholiken. Dann muss man aber eigentlich alle Protestanten nehmen, und da sind wir bei nur noch 60% auf beiden Seiten. Ja,
ja.
Also diese Trennung, die in unseren Medien hier vorgenommen
wird. Der weißen Protestanten jeweils, ne?
Der war ein Protestant, ja. Und das ist bei Katholiken natürlich genauso. Ja, nimmt man die Schwarz, die People of Color, die Katholiken sind, das sind dann ja überwiegend welche aus Lateinamerika und so, die haben natürlich auch nicht überwiegend für Trump bestimmt. Ja.
Aber durchaus viele. Also manchen Regionen haben auch die Latinos stark Trump unterstützt, also gerade die legal ins Land eingereist sind.
Ja, und das ist eben doppelt interessant, als ja nun im Falle von Biden, weil es um die Wahl geht, die ja dann knapp ja gewonnen, weiß nicht, wie man das sagen soll, war es ja so ein katholischer Kandidat, der also da darf man sich nichts vormachen. Die viele Katholiken sind in dieser ganzen MAGA-Geschichte genauso drin wie die Evangelikalen. Der Unterschied ist nur, bei den Evangelikalen kann natürlich jeder, der eine bisschen größere Gemeinde hat, sich persönlich ins Rampenlicht stellen. Das geht bei den Katholiken nicht ganz so einfach. Aber wenn ich an die Obamacare denke, die hat die gesamte katholische Bischofskonferenz abgelehnt. Ja, das war keine rein evangelikale Sache. Ja, nur hat Obama auch den großen Fehler gemacht, diese dringend wichtige Reform der Krankenversicherung zu verknüpfen, unmittelbar mit der Frage Abtreibung und LGBT, ja, und den großen evangelikalen und katholischen Universitäten angedroht, er macht sie platt, wenn sie das nicht, ihre Mitarbeiter das nicht zur Verfügung bekommen, ja.
Das würde dann nur zur Erklärung, das würde dann bedeuten, dass man in diese allgemeine Krankenversicherung, dass man dann auch mit dafür bezahlt, wenn eine Abtreibung vorgenommen wird.
Ja,
das war das große Dilemma, was in dem gerade die Katholiken und auch die Evangelikalen da drin steckten.
Ja, aber das war eben so, hätte er das nicht gleichzeitig Obama gemacht, wäre die Sache ziemlich gerade ausgelaufen. Aber er hat den großen, ich rede von mehreren Universitäten, die je 100.000 Studenten haben, hat er gesagt, ihr bezahlt das euren Mitarbeitern oder ich mache euch platt. Ja. Und wenn ich denke an, ich sag mal, Liberty University, die haben
große christliche Universität.
Der große christliche Universität, wo Trump seine erste Kampagne, also dass er kandidiert, hat er das erste Mal in der Liberty University bekannt gegeben, kommt für die Insider seine Gründung von Jerry Falwell, der Moral Majority, ist also ganz unmittelbar mit dieser ganzen Geschichte verbandelt. Ja, und die haben rund 20.000 Absolventen, die bei ihnen Jura das im Militär. Das Militär ist durchsetzt mit Absolventen von Liberty, weil die ein ganz eigenes Programm fürs Militär haben. Alles nicht zufällig, aber denen den Krieg zu erklären, das war halt die Verknüpfung dieser beiden, was immer man von denkt, hat dann eben auch Obamacare. Aber was eben entscheidend ist, das war keine rein evangelikale Sache, ja. Sondern das ist auf katholischer Seite ganz ähnlich gelaufen. Und die Akzeptanz, ich muss mal leider gerade nach vorne gehen, die Akzeptanz der auf Seiten der konservativen Katholiken, die Trump unterstützen, die werden so wenig aus dem Papst hören, wie es die Evangelikalen tun werden. Ja. Das ist jetzt schon auch im Blog so, die sind empört, was da läuft und was dem eigentlich einfällt, ja.
Was du bisher gesagt hast oder als die Erwartungen auch, die du jetzt an Leo hast, die waren ja auch, hören sich für mich eher ein bisschen nicht so optimistisch an, eher pessimistisch, auch was seine Rolle auf der Weltbühne angeht. Wie würdest du denn generell die Situation gerade beschreiben? In welche Richtung entwickelt sich die Welt gerade? Es geht ja um das Thema Weltunordnung, auch die so um sich greift. Die großen Mächte tarieren gerade eine neue Ordnung quasi aus und es ist ein bisschen ungewiss, in welche Richtung das geht. Und welche Rolle spielen da gerade die Christen dabei, auch in Bezug auf den neuen Papst? Was würdest du jetzt erwarten, auch wenn du kein Prophet bist?
Du sagst jetzt eher negativer Ausblick. Also das würde ich doch gerne insofern
korrigiere mich gerne.
Als jetzt vergesst beim Moment, dass ich selber Christ bin. Einfach ganz generell. Ich bin ja, wie gesagt, auch Präsident der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Und wenn ich jetzt also einfach als Mensch mir das angucke, dann glaube ich, dass Papst Leo XIV. Eine sehr gediegene Rolle spielen könnte, wenn er sich die Rolle des Weltgewissens vornimmt, wie sein Vorgänger, aber wie soll ich es mal sagen, nicht so sprunghaft, ja, sondern ruhiger und direkter mit vielen Fußnoten. Also er hat ja ein Riesenteam, das ihm alles belegen kann. Franziskus hat oft zu ökologischen Themen irgendwas, ich sag mal, der Zeitung gelesen, hingeschrieben und war dann nicht erfreut, wenn das jemand überarbeiten wollte. Das wird's nicht mehr geben. Das wird, wie bei den Vorgängern, wenn dann was geschrieben und gesagt wird, mit den besten Belegen aller Zeiten darunter kommen, ja. Und ich würde sogar sagen, und da muss man natürlich ganz nüchtern sehen, kein anderer kann sowas. Ich sag nochmal, es ist die älteste Institution, die es überhaupt gibt, der Geschichte. Die zweitälteste ist übrigens das, vermutlich das britische Königshaus, die natürlich etwas kleiner ist, aber juristisch alt, ja. Das heißt, der Vatikan hat in seinen Archiven Dokumente aus dem zweiten und dritten Jahrhundert, ja, im Keller stehen. Und die sind auch nie woanders gewesen, ja. Die sind immer da gewesen und da geblieben. Und die größte, 1,4 Milliarden, was soll denn da noch irgendwie wie ranreichen, ja? Also am nächsten kommen dem Indien und China als Mitglieder, ja. Und auch wenn es formal juristisch der Holy See gewisse Elemente eines Staates hat, das ist ja kein wirklicher Staat, auch in der UN ja nicht als Staat registriert, sondern als Subjekt des internationalen Rechts und so weiter, ja, ist es ja aber vor allen Dingen eine Organisation, die kein Staat ist, sondern inhaltlich geprägt ist. Ja, und die natürlich bei Themen wie Menschenrechte, Frieden, tausendmal, und deren Stärke es ist, ethische Fragen anzugehen. Ja, und da würde ich eben auch sagen, die Evangelikalen sind ja eher auf dem Rückzug. Ich bin da ja fast wie ein Dinosaurier gewesen. Also ich glaube nicht, dass es so ein enges Verhältnis zwischen Vatikanen und Evangelikalen noch mal wieder geben wird. Die Entwicklung in Amerika spricht ja ganz dagegen. Die Kritik an ökumenischen Beziehungen in der evangelikalen Welt hat wieder enorm zugenommen. Ich bin ja 30 Jahre in dem Geschäft. Ich rede jetzt nicht, dass das kürzlich passiert ist, ja. Und ich bin noch angetreten. Da hatte ich noch sehr viele Sympathien in der frommen Welt dafür, dass ich diese ganzen Beziehungen hatte. Das hat sich doch merklich abgekühlt. Trotzdem würde ich sagen, die Evangelikalen müssten unterscheiden können, dass eine solche Rolle, dass jemand noch zum Beispiel zum Lebensrecht, ich rede nicht von Details, aber generell fürs Lebensrecht einstehen kann, dass kann eigentlich nur der Papst. Was wir Frommen sehr gut können, ist an der Basis Menschen helfen, Frauen helfen, in der Seelsorge da sein, ja. Und das ist natürlich etwas, das wir den Amerikanern erklären müssen. Es ist nicht zuallererst eine politische Frage, die man von oben runter entscheidet. Es ist zuallererst eine reale Lebenserfahrung, eine Not, in der Menschen stehen, die man vielleicht anders lösen möchte, aber die eben zunächst mal eine reale Not ist. Und wo es jemandem nicht nützt, zu sagen, du darfst gar keine Not empfinden, weil du kriegst ja ein Kind, ja. Mhm. Und von daher müssten eigentlich auch die Evangelikalen, die Protestanten, die Kirchen, wer soll denn bei der UN im Namen der Christenheit sprechen, wenn nicht der Papst? Ja. Und ein Papst, der nicht seine Aufgabe vor allen Dingen dann darin sieht, da katholische Lehrweisheiten von sich zu geben, sondern für alle Menschen guten Willens zu sprechen. Das müsste für uns eigentlich erstmal was Positives, und wir müssten uns da einreihen. Da können wir ja immer noch sehr deutlich sagen, also in theologischen Fragen, wir können sogar sehr deutlich sagen, dass wir theologisch das Papstamt an sich ablehnen. Aber es ist nun mal in der Welt, und die Weltöffentlichkeit hört zu, wenn er irgendwas sagt, und die hört zu, wenn er Unsinn erzählt, und die hört zu, wenn er wirklich gewichtige Sachen sagt. Ja, und ich würde sagen, so viele bedeutsame Stimmen, die sich im Moment gegen jeden Krieg wenden, haben wir im Moment nicht im Raum. Ja, und das ist schon ein Schwergewicht, dass es damit keine Ruhe gibt. Und wenn das jetzt noch gediegener läuft, ich befürchte eben nur durch die Spannung in den USA, dass der amerikanische Evangelikalismus für sowas eigentlich fast ausfällt, weil die nur die politischen Unterschiede sehen, ja, nicht vor allen Dingen die theologischen Unterschiede, ja. Und das natürlich auch, wie du gesagt hast, ein weltweiter Trend ist, Für mich ist das schon fast ein bisschen bedrückend, als ich gestartet bin bei der weltweiten Allianz. Wir waren die Champion für Religionsfreiheit für alle, nicht nur für Evangelikale. Ja, das war unser Aushängeschild, dass wir immer schon das gefordert haben und dass wir, ja, und mit all diesen Überlegungen von einem christlichen Staat und ich weiß nicht was, ist davon immer weniger übrig. Es wirkt immer mehr so, als wenn wir auch nur in eigener Sache aktiv sind. Und ich bin ja immer noch Präsident vom Internationalen Institut für Religionsfreiheit. Wir ziehen das immer noch volle Kanne durch, dass wir über Bahai und Muslime und gleichwertig berichten und sagen, wenn ein Mensch wegen seines Glaubens umgebracht wird, spielt es überhaupt keine Rolle, was der vorher geglaubt hat oder nicht. Ja, da wird alles auf den Kopf gestellt, was Menschenrechte betrifft. Aber es wirkt so, als wenn auch evangelikalerseits das weltweit die Leute immer weniger bewegt und wir immer mehr da zurückkommen. Also wir bekämpfen Christenverfolgung, wir beschützen unsere Leute, aber den Rest weniger. Ja?
Was glaubst du, woran das liegt? Denn es war ja auch die USA sind ja eigentlich gegründet worden, ja, so zumindest kann man es in den Geschichtsbüchern nachlesen von überwiegend Puritanern, die natürlich Christen waren, aber eben ihren Glauben leben wollten, ohne dass der Staat sich da einmischt und auch dann auch bewusst gesagt haben, das ist nicht nur auf eine Religion beschränkt. Auch die, wie du auch gesagt hast, die Allianz ist ja auch nicht erst seit 20 Jahren oder 30 oder so Jahren, dass jetzt sie sich für Religionsfreiheit für alle Religionen einsetzt, inklusive des Islam, was ja immer mehr in Frage auch gestellt wird, sondern schon seit Gründung eigentlich.
Ja, gut, ein Stichwort hast du genannt. Das ist der Islam. Der Islam durchlebt eine Phase, in der ein politischer Flügel, das Christentum ist auch immer eine politische Religion gewesen, kann es nicht Weltreligion sein und sagen, was habe ich mit der Politik zu tun, ja. Aber ich rede jetzt von dem extremistischen Flügel, der praktisch die Alltagsreligion völlig verquickt mit politischen Zielen, ja. Also nicht nur ein islamischer Staat, der Politik macht, ja, sondern wo praktisch der einzelne Gläubige gar nicht, also davon bestimmt ist, wie er politisch denkt und was für Ziele er da hat. Das hat natürlich eine weltweite Gegenreaktion ausgelöst, meines Erachtens die falsche ausgelöst, aber eigentlich dasselbe, das Privatleben, das ist das Problem in Amerika, das Privatleben, das fromme Privatleben ist politisiert. Ja, nicht, dass die Evangelikalen weitermachen wie vorher und dann machen sie nur ihr Kreuz an der richtigen oder falschen Stelle. Ja, sondern es ist eben so, der Pastor predigt was, der Pastor sagt was über Klimawandel und die Leute wechseln die Kirche. Ja, und gehen zu einem Pastor, der das nicht sagt. Ja, das geht ja schon wirklich. Und die Spaltung geht leider Gottes bis in die Familien rein. Und nicht in dem Sinne, dass man sagt, du wählst SPD, ich wähle CDU. Ach, hätte ich dir das bloß nicht verraten, eigentlich bin ich ja gar nicht verpflichtet, dir das zu stecken. Ja, so, sondern wirklich so runter, dass das Familien völlig auseinanderreißt, ja, und die Kinder in eine andere Gemeinde als die Eltern gehen, ja, also ich kenne das ja alles von der Basis her, ja, und das war einmal die falsche Reaktion darauf und dann muss man natürlich sagen, ich habe das ja schon erwähnt bei Obama mit Obamacare, es ist natürlich so gewesen, dass in vielen Ländern, was soll ich mal sagen, eher linksgerichtete Regierungen auch der Meinung waren, weil Evangelikale so nett und brav sind und keine Armeen haben, sind sie natürlich auch drangsaliert worden, oft mehr als alle anderen. Ja, weil ich sehe das hier bis hier in Deutschland, evangelikale Konvertiten, Asylbewerber, die werden abgeschoben, kein Mensch kräht danach. Ja, und dann ist daneben dran irgendein Gewalttäter, der soll abgeschoben werden. Der wird dann nicht abgeschoben, weil man sagt, da müssten wir mindestens 20 Polizisten vorbeischicken und die haben wir nicht. Ja, da sage ich mir, also die Friedfertigkeit des frommen iranischen Pastors, der jetzt wieder abgeschoben wird, ist eigentlich sein Verhängnis. Ja, wir haben das erlebt, dass Leute abgeschoben worden sind, die mit uns zu Iranern, die mit uns zu einem Gespräch bei der Behörde erscheinen sollten. Und so dumm waren, mit uns zu kommen, weil sie uns vertraut haben und die sind dann da verhaftet und abgeschoben worden. Wir waren stinkensauer, aber was sollen wir machen? Ja, ja, das hätten die mal, ich will nicht sagen mit wem, mit bestimmten Leuten, die wären erstens gar nicht mitgekommen, egal wer ihnen was versprochen hätte. Ja, und wenn, selbst wenn, dann hätte es so ein Radau gegeben. Ja, und Das Beispiel ist eben gerade in Amerika. Deswegen sagt man ja nicht so ungefähr, dass ohne Obama hätte es eben Trump nicht gegeben. Ja. Und da hat Trump eben auch völlig unterschätzt, was für einen tief christlich-religiösen Untergrund Amerika hat. Nicht nur auf evangelikaler Seite, sondern aus unserer Sicht war ja Obama selbst ein Evangelikaler. Ein recht liberaler Evangelikaler. Er ging in eine evangelikale Gemeinde. Sein Pastor hat ihm jeden Morgen einen Bibelvers geschickt und dann hat er gebetet und beantwortet und dann für uns natürlich schockierend als nächstes ausgesucht, welche Terroristen mit einer Drohne abgeschossen werden. Ja, aber aus unserer Sicht, also auch was ich so erlebt habe, das hätte man bei uns alles als linksevangelikal, aber als evangelikal bezeichnet. Ja, und das hat, glaube ich, haben die völlig unterschätzt. Was man Moral Majority nennt, die konservativen Religionen, insbesondere natürlich auch auf dem Land, fern der Städte, wie die da drauf reagieren. Und die haben natürlich heftig zurückgeschlagen. Und ich weiß, bei der ersten Wahl von Trump habe ich mal in einem Medien gesagt, die konservativen Christen in den USA, evangelisch wie katholisch, ja, würden den Teufel selbst zum Präsidenten wählen, wenn der ihnen eindeutig versprechen würde, zwei neue konservative Richter zu ernennen. Ja. Und das muss man natürlich auch als effektives Problem, das wird bei uns klein geredet, aber als effektives Problem sehen, an dem die USA noch schon lange leiden und wieder leiden werden. Das ist das oberste Gerichtshof, dass das so ja, parteipolitisch ist. Und weit über das hinaus, wofür es mal geschaffen worden ist, Tagespolitik macht. Ja, also eben einfach entscheidet, Abtreibung ist erlaubt, dann ist die plötzlich überall erlaubt und keiner kann was dagegen machen. Und jetzt entscheiden sie mal so eben schnell wieder, Abtreibung darf man verbieten und jeder Bundesstaat, der es verbieten will, verbietet es eben wieder. Ja, das ist natürlich eine Macht, eine politische, das hat mit Jura nichts mehr zu tun, mit Recht, das ist eine politische Macht. Ja, die das erfordert hat und Trump hat geliefert. Ja, er hat ja fast nichts von dem, was er versprochen hat, geliefert, aber das hat er geliefert. Ja, und
Ja, es gibt keine Mauer nach Mexiko, die fertiggestellt wurde und die schon gar nicht von Mexiko bezahlt wurde, aber eine deutliche konservative Mehrheit am Supreme Court.
ja, die sich dann auch brav bei ihm bedankt hat, indem sie erklärt hat, ein Präsident kann sich also selber. Na, wie nennt man das? Begnadigen. Und ein Präsident, eigentlich haben Sie ja gesagt, Präsident steht über dem Gesetz.
Während seiner Amtszeit, ne? Also, dass er dann quasi tun kann, was er will, ohne dass er dafür rechtlich belangt werden
Ja,
kann.
aber es ging dabei ja um die konkrete Frage, ist er ermutigt zwischen den beiden Amtszeiten? Ja. Und Trump hat ja für sich, war ja immer der Meinung, er ist noch Präsident.
Ja, nur für
Das
jetzt,
glaubt die Leute
für
nicht.
die Zeit
Aber
jetzt
der
hat
war
er
nicht.
natürlich einen Freifahrtschein, ne? Weil er jetzt ja
Ja, aber
unbestrittener Präsident
als
ist.
das beim obersten Gerichtshof war, ging es ja darum, dass er behauptet hat, er hätte auch hinterher Immunität für das, was er vorher gemacht hat. Ja, und das kann man nur verstehen. Er ist sowieso der Meinung, weil er hielt sich die ganzen Jahre durch für den gewählten Präsidenten. Ja, er hat nicht nur behauptet, die Wahl ist mir geschoben. Er hielt sich für den gewählten Präsidenten und er ist gefühlt in seiner dritten Amtszeit jetzt.
Ja.
Ja. Und in dieser Situation
Von
fragt
seiner
dann das
nicht enden
oberste
wollenden ersten.
Gerichtshof, ja, jetzt in dieser Situation fragt er den obersten Gerichtshof und sie sagen, ja, der Präsident ist praktisch immun. Ja, und zwar ganz offensichtlich auch, wenn er gegen Gesetze verstößt. Darum ging es ja dabei. Es ging ja nicht darum, ist der Immunität braucht man ja immer nur, wenn man gegen Gesetz verstoßen hat. Ja, so. Die haben ihm also das dankbar zurückgezahlt, aber man muss eben sehen, das Problem existierte auch vorher schon, nur war der parteipolitisch der oberste Gerichtshof eben andersrum gestrickt. Ja? Und dieses System, dass der Präsident die ernennt und die dann ein lebenslang da sind, ich meine, ich will nicht sagen, unser Verfassungsgericht ist das Goldene also das Goldene schlechthin und alles, was die machen, ist also das Beste vom Besten. Aber wir haben halt eine Amtszeitbegrenzung auf 12 Jahre. Ja? Und gut, dass die Wahl durch die Parteien, zwei Drittel, war dann oft gemauschelt. Jetzt wird es lustig, wie das bei den nächsten Ernennungen wird. Das weiß dann auch keiner mehr. Das System ist auch nicht perfekt. Ja. Aber es ist immerhin so, dass es dem einzelnen Verfassungsrichter nicht diese unglaubliche Macht gibt. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, auch bei uns bin ich der Meinung, dass wenn es um die Frage geht, ist also das Bürgergeld hoch genug? Ja, bin ich der Meinung, da müsste das Verfassungsgericht sagen, also die Verfassung zu lesen bis zu dieser Frage, der Weg ist so weit, das ist eine exekutive Entscheidung, das nehmen wir einfach nicht an. Ja, also ich glaube, auch unser Verfassungsgericht hat die Tendenz, tagespolitische Entscheidungen im Klein-Klein, Erbschaftssteuer, solche Sachen zu entscheiden. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Aber das ändert nichts daran. Wir haben die Amtszeitsbegrenzung. Wir haben natürlich eine größere Zahl. Und es ist nicht eine einzige Person, die diese Leute aussucht und von der abhängt, ob der. Und wir haben natürlich auch, ich will nicht sagen, dass wir keine parteipolitische Zuordnung haben. Prinzipiell gibt es das auch natürlich beim Verfassungsgericht, dass man weiß, ob die eher auf dem Ticket oder auf dem Ticket reingekommen sind. Aber wir haben keine so ausgesprochenen Parteipolitiker wie in den USA, weil ja nun auch ein von der CDU vorgeschlagener Richter seit 70 Jahren dann trotzdem die Zustimmung der SPD brauchte und umgekehrt. Oder wer auch immer die Zweidrittel
hat. Jetzt haben wir viel über die Evangelikalen in den USA geredet und auch wie das so kommen konnte. Wir haben im Weißen Haus ja immerhin eine Person, J.D. Vance, die explizit katholisch ist. Ist ja katholisch getauft und war auch ganz außer Rand und Band, als dann ein Amerikaner zum Papst gewählt wurde. Wie sich das entwickelt, muss man mal weitersehen, wenn es dann auch mal Kritik gibt. Es gab so ein kurzes Hallo bei der Generalaudienz jetzt mit der Second Lady und J.D. Vance und Papst Leo dem 14. Für mich wirkte das ein bisschen unterkühlt, der Empfang, den es da gab. Auch natürlich ein strahlender, mit Kajal versehener Vizepräsident der Vereinigten Staaten, dem es ja wirklich sehr wichtig ist, dass er Katholik ist, der damals auch gesagt hat, dass er, als er sich dann katholisch hat taufen lassen, dass er sich dann auch wünscht, dass er dann mehr Compassion, also mehr Anteilnahme auch mit den Armen verspüren würde. Und mit den Schwachen in der Gesellschaft, heute kommen da ganz andere Töne von ihm, die oft sehr rücksichtslos wirken auch. Aber meinst du nicht, dass zumindest auf jemanden, der so explizit auch Katholik ist, der sich dann auch so rückbindet auf die Tradition, auf Rom und so, dem das wirklich wichtig ist, auch Marco Rubio, der mit Aschekreuz ein Interview gibt, was extra nochmal draufgepinselt wurde, nachdem er in der Maske war, ganz offensichtlich, sonst wäre es nämlich nicht mehr zu sehen gewesen. Also werden solche Leute denn nicht auch irgendwie auch beeinflusst werden von einem Papst, der ihnen ins Gewissen redet? Oder, denn sie haben ja ihre katholischen Wähler, die dann sagen, ich wähle den, weil der ein guter Katholik ist. Aber wenn der Papst ständig sagt, der liegt aber falsch, kann das dann nicht auch bei den Moderaten unter den katholischen Republikaner-Wählern vielleicht auch ein Umdenken auslösen?
Tja, also ich würde natürlich zu Vance dazu sagen, er ist ja nur bekanntlich schon mehreres gewesen, auch mal Atheist. Aber vor katholisch werden ist ja seine evangelikale Phase. Mhm. Ja, er ist ja auch mal evangelical mit Haut und Haaren gewesen.
Ja.
Und dann.
Hat viele Wandlungen ja auch durchlebt. Also der Olaf Scholz wurde ja gefragt, wann er zum letzten Mal geweint hat. Das war, nachdem er Hillbilly Elegy gelesen hatte von J.D. Vance. Als er aber noch so ein ganz, gediegener, verständnisvoller Mensch war.
Worauf ich raus will, wirklich inhaltliche Veränderung von evangelikal zu katholisch kann ich nicht erkennen. Also eine theologische. Ja? Und das ist ja auch der Grund, warum er gerade für evangelikale Wähler so wählbar war. Ja? Also Trump ist jetzt eine Geschichte, ja. Aber Vance ist ja auch mit ins Boot gekommen, um zusätzliche Stimmen zu holen und ist von den Evangelikalen, als der Evangelikale vorher hatte, in der ersten Amtszeit hatte er nun einen ganz offiziell stramm evangelikalen Vizepräsidenten, ja. Mhm. Und die Evangelikalen haben das so empfunden, dass das nicht viel anders ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass er auch auf katholischer Seite dieses Klientel verkörpert. Ja. Und ich glaube weder, dass die sich allzu viel, die haben sich auch als Franziskus nicht viel gemacht, wenn der sich zu solchen Themen geäußert hat. Ja. sondern spätestens nachdem Papst Franziskus gesagt hat über den Kapitalismus, der Kapitalismus tötet, war, wie gesagt, gar nicht so sehr theologisch. War für die alle war also die Geschichte durch. Und davon ist ja Papst Leo der 14. nicht sehr weit entfernt. Ich glaube nicht, dass der sowas so plump sagen würde. Oder wenn, selbst wenn er es mal hinschreiben würde, würde er auf seine Berater hören, die ihn sagen würde, da muss jetzt schon sagen, welcher Kapitalismus tötet denn? Jeder oder nur ein bestimmter? Ja, würde das sicher nicht so ungeschützt sagen. Und bei Vance, glaube ja, ich kann also bei Vance, also man muss natürlich sagen, bei Vance und bei Rubio und so, was die privat denken, was man können und sollte, werden wir vielleicht nie erfahren. Ja, weil wenn die natürlich, wie jeder, wenn die Trump öffentlich widersprechen würden, sind sie einfach weg. Ja, ich habe jetzt gerade vergessen,
wer das... Was sie auch denken könnten, sieht man ja an den früheren Äußerungen. Da sind die ja durchaus ideologisch sehr flexibel.
Ich habe jetzt ganz vergessen, wer das war. War das der Botschafter in Israel? Also irgendeiner, ich habe es jetzt vergessen, den ich auch noch kannte, aber meine Birne funktioniert nicht mehr so gut, ja. Der flog also in seiner Funktion irgendwo hin und als er landete, war er schon abgesetzt, ja. Womit kein Mensch gerechnet hat. Also das ist, nur den Vizepräsident abzusetzen, ist natürlich etwas schwieriger, ja. Beim Rubio sind alle erstaunt, dass der so lange schon im Amte ist, ja. Aber selbst wenn die bereit wäre, auf den Papst zu hören, würden wir das wahrscheinlich nicht erfahren, ja. Aber nun geht es ja gerade dabei um Themen, die für die Republikaner in der Form, wie sie jetzt an der Macht sind, zentral sind. Also zum Beispiel, wenn der Papst jetzt von Frieden redet und es geht an die Rüstungsindustrie. Ja, ich meine, der Trump reist im Moment um die Welt und macht hunderte Milliarden Deals mit Rüstungskäufen. Ja, also der Gedanke, dass Amerika ein bisschen mehr in Richtung Frieden vermitteln sollte, der ist natürlich, also der hat es noch nie so plump und offen gegeben und natürlich in Krisenregionen, wo kein Mensch weiß, was machen die Saudis mit den 100 Milliarden, was die sie da von Amerika mal in so nebenbei kaufen, ja? Was haben die eigentlich damit vor? Ja. Und also da und bei den Themen, wo es dann eine Überstande gibt, zum Beispiel bei Pro-Life, da ist natürlich tritt der Papst, obwohl er deutliche Statements macht, aber viel zu leise auf, ja, weil er daraus ja keine Idee ableitet eines, was soll ich mal sagen, christlichen Staates, der das jetzt durchsetzt. Also er sagt ja nicht den Politikern, ihr müsst jetzt ab Biegen und Brechen überall Gesetze machen, die das verbietet und das mit harter Hand durchsetzen. Ja? Sondern er bleibt auf der ganz grundsätzlichen Ebene, dass das ungeborene Leben menschliches Leben ist und nicht angetastet werden darf. Punkt. Ja? Und auch bei LGBT wird er wahrscheinlich etwas, also er wird sicher nicht diese plötzlichen Äußerungen von Papst Franziskus hier und da machen. Er wird gemessen an Papst Benedikt wesentlich liberaler bleiben. Ja, das ist gar keine Frage. Aber er wird auch bei der Linie von Papst Franziskus bleiben, dass das in der Gesetzgebung, in der Politik nichts verloren hat. Ja, dass das eine persönlich-seelsorgerliche Frage ist. Aber das, was Franziskus gesagt hat, das Gesetz, der Staat sollte das nicht verbieten. Oder was er gesagt hat, dass er also die gleichgeschlechtliche Ehe auch als politisches Modell schlecht findet, aber die gleichgeschlechtliche Partnerschaft ein gutes Modell findet, dass der Staat Dinge ordnungsgemäß regelt. Ich glaube nicht, dass Leo der 14. dahinter zurückgehen wird. Ja. Und das ist alles viel zu leisetreterisch für das, was zu dem Thema in Amerika im Moment läuft. Ja, da müsste er ganz anders draufhalten, selbst bei den Themen, wo man formal, inhaltlich, wie jetzt beim Lebensrecht, einer Meinung ist. Ja.
Das war doch schon mal ein sehr guter Ausblick und eine Einschätzung von dir, Thomas Schirmacher. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt im Pontifikat von Leo. Der wird ja wahrscheinlich wenn alles mit rechten Dingen zugeht, ja noch ein paar Jahre haben. Vielleicht haben wir noch mal eine Zeit für eine Zwischenbilanz. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wir können uns ja alle 10 Jahre dazu treffen, ja.
Ja, genau. Super.
Wenn ich dann noch lebe, ja.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, damit ihr keine Folge mehr verpasst, und natürlich eine Bewertung, denn dann können uns auch andere Hörer schneller finden. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Glaube macht Politik, und bis dann.